Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Er ist seit einem Jahr im Amt und hat wohl die diffizilste Aufgabe der Bundesregierung. Heute bei uns zu Gast im Club 3 ist Johannes Rauch. Meine Fragen stellen mit mir die Chefredakteurin des Profil, Anna Thalhammer, und die Innenpolitikchefin der Krone, Ida Metzger. Herr Rauch, gestern haben Sie Jahrestag gefeiert. Wenn Sie zurückblicken auf dieses Jahr, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn am negativen Beispiel?
Erstaunlicherweise ganz wenig, weil ich anlässlich dieses Jahrestages zu meinem Team gesagt habe, es hat eigentlich keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht gerne arbeiten gegangen bin. Es hat belastende Situationen gegeben, ganz schwierige Entscheidungen, die zu treffen waren. Natürlich Krisensituationen, die auch jenseits von Corona dann die sozialen Fragen mit Teuerung umfasst haben. Aber es macht auch Spaß, daran zu arbeiten, und zwar aus Überzeugung, die Lebensverhältnisse der Menschen zum Besseren verändern zu wollen. Und das ist Motivation und Antrieb für mich.
Sie haben so viele Agenten, also es ist ja nicht nur die Gesundheit, es ist Soziales, es ist Konsumentenschutz, es ist Pflege. Wenn man das beziffern wollte, worum ich Sie jetzt bitte, wie viel Anteil hat beispielsweise die Pflege oder was ist das, was momentan als Agendum als schwerstes ins Gewicht fällt?
Über das gesamte Jahr betrachtet würde ich sagen, ich bin als Gesundheitsminister eingestiegen, weil damals hatten wir noch extrem hohe Corona-Zahlen, es war die Impfpflicht noch da, einschränkende Maßnahmen und alles dieses und bin dann im Lauf der Zeit mehr und mehr zum Sozialminister geworden, weil ich das auch wollte und weil ich die Notwendigkeit erkannt habe. Es geht jetzt darum, die Notlage vieler Menschen in Österreich entlang der Teuerung wirklich anzugehen und da Verbesserungen zu schaffen.
Was ist denn das, was die, ich meine, es gibt allerorts die Rufe nach wieder einem Deckel oder dann wird die Regierung gescholten, es wäre die Gießkanne. Wo können denn Sie mit Ihrem Aufgabenbereich den Menschen tatsächlich unterstützend beikommen?
Ich würde jetzt mal eine Lanze brechen für Regierungen der Vergangenheit, auch für die Sozialpartnerschaft der Vergangenheit, auch der letzten 30, 40 Jahre, weil es gelungen ist, in einer ständigen Entwicklung einen Sozialstaat aufzubauen, um den uns viele in Europa beneiden. Wir haben ein Sicherheitsnetz zur Verfügung in Österreich, das uns bewahrt davor, dass wir Konflikte auf der Straße austragen. Wir haben einen Grundkonsens der Sozialpartnerschaft, die oft gescholten wird und die hat auch ihre Schwierigkeiten. Und diesen Sozialstaat zukunftsfest und krisensicher zu machen, das ist mein Beweggrund. Dafür kämpfe ich, da komme ich her. Das ist mein sozialarbeiterisches Herz, weil ich einfach weiß, dass Menschen in Notlagen, dass Pensionistinnen und Pensionisten mit einer Mindestpension, Alleinerzieherinnen jetzt in Situationen sind, wo sie sich entscheiden müssen, Miete bezahlen oder Strom bezahlen. Das kann nicht sein und deshalb bin ich da so dahinter, Geld dafür locker zu machen und in die Gänge zu kommen.
Aber ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, am Wochenende war ein sehr berührendes Interview in der Kronenzeitung mit einer Kindergartenpädagogin, die fulltime arbeitet, aber sich quasi nicht einmal einen Ausflug mit ihrer Tochter leisten kann. Gleichzeitig sagt der Finanzminister Magnus Brunner jetzt in einem Interview, wir müssen weg davon kommen vom Nanny-Staat und es kann jetzt quasi nicht der Staat alles übernehmen. Sind dann die Gelder falsch ausgeteilt worden? Da ist ja eine gewisse Diskrepanz offensichtlich da.
Ja, wir haben uns das auch angeschaut. Österreich hat im Vergleich aller europäischen Staaten sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Am zweitmeisten nach Luxemburg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und dann auch der Teuerung. Was man uns zum Vorwurf macht, ist, dass wir vor allem zu Beginn mit der Gießkanne unterwegs waren. Aber da war einfach die Entscheidung, entweder schnell zu sein und Gelder in die Hand zu nehmen und zu den Leuten zu bringen. Oder, und das hatten wir nicht und haben wir nicht, die Menschen dann dazu zu bringen, Anträge zu stellen, Haushaltseinkommen offen zu legen, unterscheiden zu können zwischen Haushalten mit geringen Einkommen und denen, die es eben nicht brauchen. Da wird jetzt daran gearbeitet. Datenschutz ist im Übrigen ein Thema, das uns da sehr behindert, sage ich jetzt einmal. Haushaltsdaten beispielsweise abzugleichen mit Einkommensdaten. Das ist nicht ganz trivial, aber richtig ist, es muss in der Zukunft einfach treffsicherer sein.
Ist nicht vielleicht sogar das Gegenteil passiert? Also der Staat hat am Anfang, Sie haben es erwähnt, der Corona-Krise sehr viel Geld hineingebuttert, hat aber auch zur Anfachung der Inflation geführt und eigentlich dazu, dass die Leute jetzt noch weniger haben und eben das Auskommen schwieriger ist. Also es ist ein bisschen nach hinten losgegangen, die Politik, die man hatte.
Naja, es gibt mindestens drei Lesarten zur Begründung der Inflation, die ich mir alle zu Gemüte geführt habe, auch die wissenschaftlichen Begründungen dafür. Was dann die Größenordnungen sind, kann man trefflich darüber streiten. Aber ich mache es wieder an einem Beispiel fest. Wir haben Situationen in Österreich, dass Menschen davon bedroht sind, ihre Wohnung zu verlieren, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können, also delogiert werden. Was heißt das? Jetzt kommt die Spedition, schmeißt eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern aus der Wohnung hinaus und die steht dann auf der Straße. Wohnschirm heißt, 130 Millionen Euro stehen zur Verfügung, um genau solche Situationen abzuwenden. 6.000 solche Fälle haben wir abfangen können, haben sie jetzt aufgestockt, auch auf die Energiekosten. Die Frage, die dahinter steht, und die ist richtig: Wie schaffen wir es in Österreich, leistbaren Wohnraum für alle langfristig zur Verfügung zu stellen? Was wir jetzt machen, sind Hilfsmaßnahmen, um Katastrophen abzuwenden. Aber in der Wohnungspolitik braucht es strukturelle Änderungen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen.
Darf ich da noch ganz kurz einhaken? Momentan ist ja, also sozusagen die Mietpreise sind das eine, aber es ist ja der Betrieb, eine Wohnung zu haben und erhalten zu können, so hoch, weil die Energiekosten so hoch sind, die Betriebskosten dadurch steigen. Also es haben sich ja auch auf diesem Sektor hat sich viel wurde vervielfacht. Also nur am Wohnungseigentümergesetz zu schrauben oder irgendwie was mit den Mieten zu tun, wird wahrscheinlich nicht reichen. Oder wie sehen Sie das? Oder wie ist da das Gespräch mit Ihrer Kollegin Leonore Gewessler, die im Energiebereich da Mittel und Wege hat, was zu tun?
Grundübel ist die Abhängigkeit von russischem Gas, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Die ist katastrophal. Da rauszukommen braucht Zeit. Diese Transformation und diese Umbauten brauchen Zeit. Und wenn es darum geht, Energiekosten abzufedern, da sage ich jetzt mal was Provokantes, möglicherweise geht es auch darum, dass die Energieversorger ihren Beitrag leisten.
Heißt konkret was?
Das heißt konkret, dass ich es nicht einsehe, dass Energieversorgungsunternehmen sich gezwungen sehen, unter Anführungszeichen, die Preiserhöhungen, die sie über ihre Vertragskonstruktionen schon haben, eins zu eins und in der Sekunde weiterzugeben an die Haushalte. Wenn es aber dann rückläufig ist oder Entwicklungen wieder sich einpendeln wie beim Gas, dass dann die Weitergabe dieser positiven Effekte zeitverzögert passiert. Ja, das wären dann, und das ist eine heikle Frage, auch Markteingriffe in die E-Wirtschaft. Aber da wird es einfach darum gehen, der E-Wirtschaft auch klar zu machen, zum Beispiel auch der Windenergie, welche Grundlage habt ihr in diesem Ausmaß eure Vertragskonstruktionen, in die ihr euch hineinbegeben habt, jetzt in der Sekunde weiterzugeben an die Haushalte? Warum könnt ihr das nicht aufteilen auf 2, 3 oder 4 Jahre? Ja? Und dann natürlich die positiven Effekte weiterzugeben.
Aber was schwebt denn da nochmal konkret vor? Strafen, rechtliche Sanktionierungen, der Staat greift ein, also damit machen Sie jetzt eine Büchse auf die...
Ja, ich weiß das und ich kenne mich deshalb gut aus, weil das war mein Ressort. Ich war im Aufsichtsrat von Illwerke VKW, habe mir die europäischen Strommärkte deshalb auch ganz genau angeschaut. Und das Versprechen der Strommarktliberalisierung war ja, es wird besser und es wird billiger. Und ja, es ist billiger geworden, aber immer nur entlang von Vertragskonstruktionen, die auf Termingeschäften basiert sind und die dann in eine fulminante Abhängigkeit von diesen Märkten auch geführt haben. Und da sind wir jetzt. Auch, dass Bundesländer ihre Energieversorgungsunternehmen, die sie hatten, zum Teil auch verkauft haben. Vorarlberg ist eine Ausnahme in diesem Fall und gar nicht mehr die Hoheit hatten, dort da steuernd eingreifen zu können. Und mein Credo ist schon, Energieversorgung, lernen wir jetzt gerade, auch bei Strom, ist dermaßen essentiell, dass ich schon glaube, es gibt eine öffentliche Verantwortung, auch Landesenergieversorgungsunternehmen zu haben und die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können und damit auch auf die Preisgestaltung Einfluss nehmen zu können.
Also Sie würden es so vorschlagen, dass diese Erhöhungen gestaffelt weitergeben, wie es jetzt bei der Mietpreisbremse eigentlich geplant wäre, wenn sie denn kommen würde. Ne?
Ja. Das ist der Punkt. Also wir sehen ja, dass die Preiserhöhungen sich schon abbilden, aber es ist überhaupt nicht einzusehen, die sozusagen in einer Situation, wo wir Inflationsraten haben von 10%, einfach an die Konsumentinnen und Konsumenten weiterzugeben.
Stichwort Mietpreisbremse, das will man ja nur für die Richtwertmieten einführen, wenn sie kommt. Warum macht man das eigentlich nicht für alle Mietverträge, so eine Staffelung?
Professor Felbermayr hat das sehr gut zusammengefasst, unlängst in einem ZIB2-Interview und gesagt, natürlich würden wir das brauchen insgesamt am Mietenmarkt, ja, wo wir dann aber wirklich auch wiederum bei Eingriffen sind im Mietrecht, wo man sich überlegen muss, wie kann man das gestalten. Ich würde mich jetzt einmal annähern, den Richtwert mieten und dort die Preiserhöhungen zu staffeln auf 3 Jahre und nicht die 8% jetzt einfach einzupreisen mit April. Sondern die auf 3 Jahre aufzuteilen. Das ist ja das Wesen der Mietpreisbremse. Ja,
kommt das noch? Weil ich meine, wir haben jetzt
Mitte März. Wir reden täglich darüber oder verhandeln täglich darüber in der Koalition.
Aber was ist Ihre Einschätzung? Kommt es noch? Oder?
Ich habe eine klare Haltung und eine klare politische Agenda. Ich bin Vertreterin, Vertreter derjenigen Menschen, die sich aktuell die Mieten nicht mehr leisten können. Ich bin nicht Vertreter und Agent derjenigen, die Häuser besitzen oder die Wohnungen vermieten. Da gibt es 2 unterschiedliche Welten. Ich stehe auf der Seite derjenigen und kämpfe für diejenigen, die sich eben die Mieten nicht mehr leisten können. Also Ausgang offen.
Okay.
Aber noch einmal um die Chance, dass da wirklich noch vielleicht im letzten Moment ein Agreement kommt, erachten Sie für, sind wir da hoffnungsfroh oder eher wenig zuversichtlich?
Grundsätzlich bin ich immer ein hoffnungsfroher Mensch. Was ich vor allem bin, ist kämpferisch.
Ja.
Und dafür kämpfe ich wirklich.
Weil das, was wir in dieser Diskussion auch außer Acht lassen, ist ja der Umstand, dass die Mieten sind ja nicht wieder wie die Butter, die mal bei 3 Euro waren, jetzt langsam wieder billiger wird, sondern die Mieten bleiben ja auf diesem hohen Niveau. Das heißt, dass etwaige Lohnabschlüsse, die uns folgen werden, weiter werden die Löhne erhöht werden müssen, damit sich Menschen ihre Miete leisten können, egal ob ich in Wien, in Vorarlberg oder in Oberösterreich lebe. Also welches Vehikel hat und vielleicht können Sie einen kleinen Einblick gewähren, welche Dinge müssen denn in der türkis-grünen Bundesregierung diskutiert werden, um diese Inflationstreiber und Wohnen müssen wir nun mal alle, wie essen, zu durchbrechen?
Ich verstehe sehr den Wunsch nach einer einfachen und klaren Antwort. Leider ist die Welt etwas komplizierter, weil Österreich ist ein föderaler Staat und hat 9 Bundesländer. Mhm. Damit fängt es schon beim Thema Wohnen an. Die Gesetzgebung ist in weiten Bereichen bei den Ländern angesiedelt, wenn es darum geht, Flächenwidmungspläne auszuweisen, Baugesetze umzusetzen und gemeinnützigen genossenschaftlichen Wohnraum zu schaffen. Ich sage Ihnen meine Vision, die ich hätte. Die einzige rasche Möglichkeit auf Sicht, und auf Sicht meine ich innerhalb von 5-6 Jahren, zum Beispiel 100.000 Wohnungen zu bauen, gemeinnützige genossenschaftliche Wohnungen, die ein Heizsystem haben, das nicht auf fossilen Energien beruht und damit in der Abhängigkeit von den Preisen dort ist, Wohnbauförderungsgelder, die Bundesländer bekommen, wieder zweckzubinden, haben wir nicht, und den Ländern zu sagen, ihr setzt die jetzt ein für die Schaffung von gemeinnützigem Wohnraum, auch außerhalb von Wien. Mhm. Die Bauleistung muss dort erbracht werden. Und wenn das nicht gelingt, dann werden wir in 5, 6, 7 Jahren immer noch darüber reden, wie können wir Mieten leistbar gestalten. Und da hängt dann vieles dran. Baugesetzgebung, Bauordnungen, Bautechnikverordnungen, Flächenwidmungspläne und ähnliches mehr.
Gebe ich Ihnen recht, aber wenn man zum Beispiel in einem Haus wohnt, in dem es schon Fernwärme gibt, haben sich die Preise trotzdem verdreifacht, weil auch diese sozusagen nachhaltigen Energielieferanten abhängig sind von russischem Gas. Weil der Müll muss verbrannt werden und das geht durch Gas.
Ja, das ist so. Und das ist das Handicap der Fernwärme, jedenfalls in Wien, weil die sehr gasabhängig ist. Da ist es in anderen Bundesländern anders, weil die dann zum Teil über Holzheizungen, Pelletsheizungen das abdecken und die Netzwerke untereinander bilden. Und diese Transformation dauert, das ist richtig.
Aber die Abhängigkeit von russischem Gas ist ja hauptsächlich ein Wiener Problem. Also der Rest von Österreich ist da ja eh viel besser aufgestellt.
Nicht überall. Also es ist schon in den Gasausbau massiv investiert worden, auch in Bundesländern. Was sich jetzt herausstellt, das war vielleicht nicht so gescheit. Aber da rauszukommen aus dieser Abhängigkeit, das ist eine fulminante Herausforderung. Wir können es jetzt ersetzen im kommenden Jahr zum Teil über norwegisches Gas, zum Teil über Flüssiggas. Aber zeitlang wird diese Abhängigkeit noch bleiben und nicht umsonst überlegen sich jetzt Regierungen in ganz Europa, Einbauverbote für Gasheizungen zu verankern in ihren Gesetzen, weil sich einfach zeigt, das geht sich so auf lange Sicht nicht mehr aus.
Darf ich noch einmal kurz nachfragen, weil die 5- bis 6-Jahres-Perspektive beim Wohnen ist das eine, Sie haben selber die Delogierungen angesprochen. Mhm. Ein Vehikel, das noch diskutiert wird, ist, dass dieser Verbraucherpreisindizes, also dass die Indizes, wir müssen so flexibel sein, möglicherweise einen anderen Index heranzuziehen, um bei den Mieten. Ist das etwas, was politisch diskutiert werden muss nachgerade? Also weil warum ja, hat der Lebensmittel, die Teuerung bei Lebensmitteln hat ja für den Vermieter jetzt nicht unbedingt eine Auswirkung auf die Immobilie, die er mir oder Ihnen vermietet? Ja.
Auch komplexe Antwort, weil natürlich die Warenkörbe gewachsen sind und man sich schon überlegen kann, ob die auch anders gestaltet und bewertet werden soll. Diese Forderung kommt ja auch immer wieder von Interessensvertretern, von Wirtschaftsforschern. Da dann über die Bücher zu gehen und zu überlegen, wie gestalten wir das anders? Ja, schon, aber das ist dann eine schwierigere Aufgabe.
Bei den Delogierungen, haben Sie da Zahlen, wie viele Menschen das betrifft und wie sehr sie im Steigen begriffen sind?
Wir haben aktuell über den Wohnschirm 6.600 Menschen innerhalb eines Jahres geholfen, sie vor Delogierung zu bewahren. Die gemeinnützigen Wohnbauträger, mit denen ich in Kontakt bin, sprechen davon, dass die Zahlen jetzt nach der Pandemie, nicht während der Pandemie, um etwa 10% angestiegen sind. Mhm. Und dass da sozusagen jetzt Nachzieheffekte kommen, ja, weil die Menschen während der Pandemie auch an ihre Reserven gegangen sind. Kurzarbeit und Ähnliches mehr spielt da ein Thema, keine Überstunden, die mehr geleistet werden konnten. Und jetzt natürlich, was dazu kommt, dass auch Alltagsleben, Alltagsausgaben zum Teil durch Kontoüberziehungen finanziert werden. Ja. Und das gibt dann sozusagen kumulative Effekte. Und das ist ein bisschen der Punkt, dass wir versucht haben auch, sehr rasch Familienbeihilfe, zusätzliche Auszahlung, die Strompreisbremse, den Energiekostenzuschuss. Also wir haben ja in Summe bis gerechnet dann 20 Milliarden auf den Weg gebracht, wenn man die Abschaffung der kalten Progression noch dazu zieht und die Valorisierung der Sozialleistungen ab 1. Jänner.
Manche sagen, es ist immer noch nicht genug.
Ja, aber wann ist genug und wo ist die Grenze der Finanzierbarkeit? Ja, und wo ist dann die Aufgabe, einfach darüber nachzudenken, okay, wie können wir es so gestalten, damit bin ich wieder beim Wohnen, damit das zukunftsfit ist. Ja.
Aber nochmal auf die, was die Ida Metzger vorhin gesagt hat, was der Herr Brunner gesagt hat, würden Sie ihm beipflichten, dass der Staat nicht alles übernehmen kann? Also es muss ein Ende haben des Substituierens von fehlenden Summen.
Also ich würde sehr aufpassen, als Sozialminister auch Menschen, die am Rande der Existenz leben, sozusagen denen eine Hängematten-Mentalität zu unterstellen, das geht sich nicht aus. Ja.
Aber das ist ja, ich glaube, so habe ich den Herrn Brunner nicht verstanden. Es geht ja eher darum, dass man treffsicher jenen hilft, die darauf angewiesen sind. Aber jene. Bitte?
Das teile ich. Die Treffsicherheit teile ich, ja. Es muss einfach gelingen, jenen zu helfen, die es wirklich dringend brauchen. Ja, und ich muss nicht Förderungen ausschütten an Menschen, die aufgrund ihrer Einkommenssituation davon einfach nicht abhängig sind. Und es geht darum, das unterste Einkommensdrittel, Alleinerzieherinnen, Mindestpensionistinnen so abzusichern, dass sie in diesem Land das Leben sich leisten können.
Wurden da Fehler gemacht, auch in der Corona-Pandemie?
In Bezug auf?
Auf die Auszahlung und also quasi wer quasi Geld bekommen hat, wer Hilfen bekommen hat.
Also erstens bin ich sehr vorsichtig mit Bewertungen hinten nach, weil hinten nach ist mir immer gescheiter. Das ist schwierig. Aber ja, selbstverständlich würde ich glauben, dass da schon auch dann in einem Ausmaß Gelder ausgeschüttet worden sind, auch der Geschwindigkeit geschuldet, wo man sich hinten nachfragt, hätten wir das nicht klüger, zielgerichteter und präziser machen können, das teile ich.
Dann gehen wir zu einem großen Bereich, das Stichwort fiel jetzt schon oft, Pandemie und Corona. Ist denn die Pandemie vorbei? Also jetzt, wo die Masken endgültig auch in der Bundeshauptstadt gefallen sind?
Die grundsätzliche Einschätzung der Wissenschaft ist, dass die Pandemie vorbei ist, aber nicht das Coronavirus wird bleiben. Ja, also es wird eine Viruserkrankung sein, die in Wellenbewegungen uns immer wieder beschäftigen wird, in unterschiedlichem Ausmaß. Aber wir werden es schaffen, durch die Überführung der Maßnahmen oder der Schutzmaßnahmen, die wir haben, Corona-Medikamente, Impfungen, Ähnliches mehr ins Regelgesundheitssystem, damit gut umgehen zu können.
noch einmal auf Sie zurückzukommen, weil Sie vor einem Jahr Gesundheitsminister und Sozialminister wurden und Sie ja selber gesagt haben, wie Sie gekommen sind, war gerade die Omikron-Welle, die Impfpflicht war noch da. Ihre beiden Vorgänger sind ja quasi fast energiemäßig an der Pandemie zerschellt. Haben Sie sich selber gedacht, dass das so schnell dann eigentlich abflauen wird? Oder haben Sie sich gedacht, bevor Sie das Amt angetreten sind, aufgrund der beiden Vorgänger, ob das Sie auch noch länger beschäftigen wird und ob Sie nicht auch dran scheitern?
Das Risiko war mir klar und davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, dass das sein könnte, ja, weil es war nicht absehbar, wie sich dann die Situation wirklich letztlich weiterentwickelt. Und ich bin ja dann im Kreis der europäischen Gesundheitsminister nach einem Jahr inzwischen schon wieder einer der älteren oder länger gedienten. Ja, das ist eine unglaubliche, wie soll ich sagen, ein unglaublicher Verschleiß an Ministerinnen und Ministern. Und ich habe halt versucht, wie ich eingestiegen bin, zunächst einmal zu versuchen, auch etwas Ruhe hineinzubekommen in diese wirklich angeheizte Diskussion, diese Stimmungslage, die sehr, sehr tagesgetrieben war. Ich habe dann konsequent versucht und habe es auch gemacht, den europäischen Quervergleich zu ziehen. Welches Land in Europa hat was gemacht, mit welchen Auswirkungen, um einen Blick darauf zu bekommen, auch außerhalb der österreichischen Debatte, die so aufgeheizt war. Naja, jetzt lasst uns doch mal in Ruhe anschauen, was haben die Deutschen gemacht, die Schweizer gemacht, die Belgier gemacht und mit welchen, oder die Portugiesen, mit welchen Auswirkungen. Ja? Und das hat mich dann dazu gebracht, zum Beispiel im Sommer zu sagen, ja, es geht sich aus, wenn wir jetzt die verpflichtende Quarantäne abschaffen, das geht sich aus. Ja? Und es war so. Und ja, also mag jetzt auch nicht alles ganz geglückt sein, aber im Prinzip mehr Ruhe hineinzubekommen und etwas, die Aufgeregtheit herauszubekommen, das, denke ich, ist mir schon gelungen.
Sie haben, wie Sie schon gesagt haben, die Quarantäne abgeschafft, was ja anfangs für viel gesorgt hat. Dann gab es ja im August einmal so einen kurzen Anstieg der Infektionszahlen, wo ja die Rufe laut wurden, dass man wieder Maßnahmen einführen muss, die Maske etc. oder die 3G-Regel. Sie legen sich jetzt mit der Ärztekammer an. Es gibt selten Minister, die quasi da so mutig in den Entscheidungen sind. Was treibt Sie da an?
Streiten Sie gern?
Bevor diese Antwort kommt, gehen wir in eine kurze Werbeunterbrechung und dann kann sich der Herr Minister inzwischen überlegen, ob er gern streitet. Bis gleich.
Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben?
Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden?
Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen?
Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten.
Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier.
Auf kurier.at/podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt.
Willkommen zurück zum Club 3. Wir waren gerade am Diskutieren und am Sinieren, ob Sie denn gerne streiten, Herr Minister.
Ich streite gerne für etwas und für jemanden, also für Menschen in Not, für eine gute Gesundheitsversorgung. Und vielleicht zum Thema Streit. Streit ist ja verpönt, ja. Und es wird immer so gesagt, naja, wenn die Regierung streitet, das ist irgendwie ganz schlecht. Ich halte das Ausdiskutieren und Ausstreiten von unterschiedlichen Standpunkten in einer Debattenkultur, die natürlich wertschätzend ist, für essentiell. Es müssen Meinungsverschiedenheiten, auch unterschiedliche Zugänge dargelegt und wahrnehmbar werden. Und ich finde, daraus kommt dann auch, da kommen die produktiveren Lösungen heraus. Also immer nur alles glatt zu bügeln und ohne jede, ohne Ecken und Kanten sich irgendwie durchzulavieren, das finde ich, bringt auch keine guten Lösungen. Und ich lerne ja auch daraus. Ja, ich bin ja nicht jemand, der dann seinen Standpunkt versucht, zu 100% durchzusetzen, sondern Auseinandersetzung schärft auch den Blick darauf, okay, dieses Argument hat was, nehme ich mir mit, überlege ich mir und komme dann zu meinen Entscheidungen. Streiten ist per se nichts Schlechtes.
Mit wem debattiert sich denn trefflich seitens der ÖVP?
Ich finde, wir haben innerhalb der Bundesregierung, wenn wir intern reden, eine sehr gute Debattenkultur.
Na, mit wem reden Sie gerne oder debattieren gerne? Ich meine, ist zum Beispiel der Herr Kocher, mit dem Sie sehr viel Schnittmengen haben, jemand,
ja,
mit dem Sie
doch
gerne und gut,
ja,
und möglicherweise
also
auch heftig diskutieren können?
Man kann mit
können.
Martin Kocher sehr gut an einem Tisch sitzen und diskutieren. Der ist auch zugänglich für Argumente. Es ist mit dem Kanzler gut zu diskutieren, weil der auch in der Lage ist, zuzuhören. Also da würde ich jetzt nicht die Lanze oder den Stab brechen über jemanden.
Auch mit dem Herrn Brunner, wo Sie ja viel Geld brauchen.
Doch.
Weil das sind ja zwei Vorarlberger.
Vielleicht verbindet das.
Vorarlberger haben eine ganz eigene Streitkultur. Die sind ja von Haus aus zurückhaltend und höflich und nicht irgendwie dazu neigend, überschießend jemanden zu attackieren.
Aber?
Nichts aber.
Okay.
Aber ist das nicht, das würde mich jetzt interessieren, hat wenig mit Ihrem Beruf als Gesundheitsminister zu tun, aber ich finde das in Vorarlberg immer ein bisschen verstörend, dass dir jemand eigentlich gerade was Freches sagt, dabei aber so grinst und nett ist. Ist das nicht...
Finden Sie?
Ja.
Nein, also gut, der kulturelle Blick auf ein Bundesland von außen ist immer der entwaffnendere und der richtigere. Was macht die Vorarlberg aus? Wir haben die Nähe zur Schweiz und zu Deutschland. Wir waren immer auch schon orientiert, uns anzuschauen, was passiert über der Grenze in Deutschland oder in der Schweiz. Und irgendwie unterschiedliche Einflüsse und Gegebenheiten, auch politische Zugänge zu diskutieren. Vielleicht macht's das aus. Ja? Keine Ahnung.
Ein gutes Stichwort. Können wir vielleicht zum Thema Pflege kommen. In Deutschland gibt es große Bemühungen, Pflegekräfte aus dem Ausland zu holen. In Österreich gibt es jetzt so Vorstöße einzelner Bundesländer. Ist das etwas, das Sie auch andenken, um das große Problem, das wir haben, zu lösen?
Nicht nur andenken, sondern schon in Angriff genommen. Und diesmal mit Martin Kocher gemeinsam, weil es natürlich eine Arbeitsmarktfrage ist. Und wir letztlich einen Personalmangel allenthalben haben. Jetzt sage ich es ganz deutlich, es wird ohne Zuwanderung von außen, ohne Anwerbung im Ausland nicht gehen. Und da bin ich bei einem Punkt, der mich sehr beschäftigt. Wir haben in Österreich in den letzten 15, 20 Jahren eine Kultur entwickelt, die allen Menschen, die kommen wollen, nach außen vermittelt, wir wollen euch gar nicht haben. Das ist ein wirkliches Problem.
Aber auch die Leute, die da sind, haben Probleme. Also bei den Ukrainern hat man groß gesagt, die sollen arbeiten gehen. Es ist irrsinnig schwierig, Nostrifizierungen zu bekommen, arbeiten gehen zu dürfen. Da gibt es die große Hürde der Deutschkenntnisse, die man dann doch nachweisen muss. Mhm. Ich meine, was tut man da? Wir hätten jetzt auch viele Leute im Land, da wäre vielleicht der ein oder andere geeignet, aber man kommt da nicht vom Fleck.
Beide Dinge angegangen, auch das war Thema bei Kocher jetzt vor zwei Wochen. Nostrifizierungen vereinfachen, zusammenführen an einer Stelle, Spracherwerb auch zu ermöglichen. On the job, also während des Arbeitens und nicht als Grundvoraussetzung, um einzusteigen, um das Potenzial einfach zu heben. Teile ich Ihre Einschätzung.
Aber jetzt ganz im Ernst, also viele Ukrainer sind gekommen, sind Frauen mit Kindern, wenn die arbeiten gehen, wo sollen die nebenbei noch Deutschkurse machen? Hat nicht vielleicht auch die englische Sprache in manchen Berufen zu wenig Stellenwert in diesem Land, also auch so im europäischen Vergleich?
Aber das meine ich ja. Die sollten keinen Sprachkurs machen am Abend, dann noch nach dem Job, so, sondern während des Arbeitens die Sprache erlernen und nicht die Anforderung, die müssen ein Sprachniveau bringen. Oder auch, fremdsprachig dort die Qualifikation auch erbringen zu können. Und da gibt es ein Potenzial, das ist da. Ja, und da wird jetzt gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice, auch mit Dienstgebern versucht, Modelle zu schaffen, die viel, viel rascher es ermöglichen, dass die Leute oder dass die Menschen, die wir brauchen, arbeiten können.
Eine Frage noch, in welchen Ländern wollen Sie werben? Da hat ja jeder so seine Lieblingsländer. In Deutschland sind es viel die Philippinen, Niederösterreich steht auf Vietnam. Mhm. Wo sollen die Kampagnen stattfinden?
Es gibt einen Aspekt, den ich mit berücksichtigen möchte, das darf nicht münden in eine Art Kolonialismus, wo wir dann, das ist schon ein Aspekt, der mir wichtig ist, irgendwo hinfahren, dort die Leute abziehen und dort Notsituationen generieren. Das muss auf einer Ebene sein, wo klar ist, das sind ordentliche Beschäftigungsverhältnisse, die Menschen werden gut informiert, fair bezahlt. Ja, und das muss auf Augenhöhe passieren. Was ich nicht will, ist den Eindruck erwecken, dass wir in einer Art Neokolonialismus irgendwo hinfahren, die Leute zusammenfangen und dann hierher bringen. Das passiert auf der europäischen Ebene auch. Ich bin jetzt im Austausch mit meinen deutschsprachigen Kollegen, die diese Frage auch beschäftigt, wo wir überlegen, können wir das auch europäisch an Standards knüpfen. Mhm. Das heißt, es muss unter bestimmten Voraussetzungen passieren und nicht auf die Art und Weise, wie wir es vor 150 Jahren gemacht haben, um es sehr zugespitzt zu formulieren. Das ist nicht mein Zugang.
Trotzdem muss man ja irgendwo in irgendeinem Land den Leuten sagen, hey, uns gibt's und diese Möglichkeit gibt's. Also wie fängt man das am besten an?
Ich glaube, dass es einfach darum geht, mal auszuloten, wo gibt's überhaupt Potenzial, ohne dass wir dem Land dort schaden. Ja, ich kenne deutsche Kolleginnen und Kollegen, die versuchen jetzt gerade im Iran Menschen zu finden, die bereit sind, daherzukommen. Und das muss auch im Austausch mit diesen Ländern, wo die Leute herkommen, passieren. Ich kann nicht einfach in einem Land einfallen, sondern muss dort auch mit der Botschaft reden, mit den Menschen, die dort an der Regierung sind, um zu kooperativen Ergebnissen zu kommen. Stichwort Rumänien.
Im Iran aber schwierig, oder?
Dort schwierig, das ist klar. Stichwort Rumänien. Wir könnten in Österreich die Pflegesituationen, die wir haben, nicht aufrechterhalten ohne die 24-Stunden-Betreuung, die zu einem ganz großen Teil aus Rumänien kommt. Ja. Und da bin ich im permanenten Austausch auch mit der Botschaft und mit dem rumänischen Sozialminister, um eben nicht Situationen zu bekommen, dass denen dann die Leute fehlen und wir da einigermaßen auf Augenhöhe unterwegs sind.
Aber wie will man bei diesen ausländischen Kräften die Qualitätsstandards sicherstellen? Also wollen Sie dann, egal welches Land das jetzt ist, ja, was man ausfindig machen würde, dort vor Ort schulen? So macht es nämlich Niederösterreich. Die haben so Pflegeschulen dort quasi, glaube ich, finanziert. Oder würden die dann zu uns kommen und hier ausgebildet werden? Weil bei den Rumäninnen, ich weiß es aus eigener Erfahrung mit meinem Vater, ist das mit den Qualitätsstandards auch sehr unterschiedlich. Und ist nicht immer das Beste, was kommt, wo quasi hohe Qualifikation vorgegeben wird und dann ist sie da und dann sieht man, das stimmt eigentlich gar nicht mit dem Profil überein.
Und vielleicht auch ganz kurz da, ich finde das eine ganz wichtige Unterscheidung. Diese 24-Stunden-Pflegekräfte sind ja keine Pfleger.
Nein, also darum heißt es ja 24-Stunden-Betreuung.
Ja, aber es wird keine immer Pflege. Im selben Satz genannt, wir lösen das Pflegeproblem, weil wir haben schwierig. Ja.
Also von den Bausteinen, die wir haben, oder Säulen, die wir haben, 24-Stunden-Betreuung, ambulante Pflege, stationäre Pflege, bis hin zu den Community Nurses, brauchen wir sowieso alle. Ja? Aber um auf die Frage einzugehen, wie löse ich das? Auf beide Art und Weise, beides. Sowohl vor Ort ausbilden, wie auch hier weiter ausbilden. Und oberste Prämisse muss sein, es können keine Kompromisse gemacht werden bei der Qualität. Also die Pflegequalität und die Pflege alter Menschen hat Gott sei Dank in Österreich ein gutes, ein hohes Niveau und das gilt es beizubehalten. Und es können da nicht Kompromisse gemacht werden aufgrund dessen, dass wir einfach Personalschwierigkeiten haben.
Wer das einmal auch selbst erfahren hat, wie viele unterschiedliche Pflegeanbieter, Gütesiegel es gibt, also dann, es lebe der Föderalismus und der freie Markt, ist wahnsinnig schwierig, aber um den Zusehern auch wirklich eine Messlatte oder ein Maß zu geben. Ist es gesichert, dass wir bis 2030, was ja sehr nahe ist, ist immer von 70.000 fehlenden Kräften die Rede. Ist dem so?
Das ist so. Wir brauchen 70.000 zusätzliche Pflegekräfte bis 2030, einfach weil die Menschen da sind, geboren sind, alt sind, pflegebedürftig sind.
Aber Herr Minister, jetzt quasi das Jahr ist schon um. Wie wollen wir denn in den nächsten 6 Jahren diese 70.000, wo quasi bei jedem Bekleidungsgeschäft steht, ich suche eine Teilzeitkraft als an der Kasse, Bäcker, wo fast in jeder Sparte Menschen gebraucht werden. Vom Tourismus, aber bis hin zu dem, was uns hoffentlich allen beschieden ist, ein Alter, aber halt dann vielleicht in Versehrtheit. Woher nehmen, wenn wir jetzt da davon ausgehen, dass in Deutschland und anderswo auch gesucht wird, dann findet eine Konkurrenzierung dort statt. Und hier machen Sie zwar Angebote an Menschen, die sich umschulen lassen wollen, aber es scheint in niemals in dem Ausmaß in Österreich angenommen zu werden, dass Menschen Pflegerinnen oder Pfleger werden wollen. Was läuft denn da schief? Also die Menschen, die schon hier sind, man kann ja nicht immer nur draußen suchen und das Heil dort suchen, wissend, dass die Konkurrenz da draußen sehr groß ist. Dann wird es halt 20.000 oder 30.000 Euro Prämie geben aus Deutschland oder so, wie es der Herr Doskozil im Burgenland macht, das machen halt der Nationalstaaten.
Rückblende um ein Jahr. Ja. Wie ich gekommen bin, ist von der Pflegereform gesprochen worden, weiß ich nicht, seit 10 Jahren, keine Ahnung wie lange genau, ja. Und ich habe dann vorgefunden, ein Mini-Reformchen, das umfasst hätte 130, 140 Millionen Euro und irgendwie ein paar Kleinschrauben, ja, wo ich gesagt habe, es geht sich hundertprozentig nicht aus. Da muss zumindest die Milliarde auf die Welt kommen. Es muss die Gehaltsverbesserungen geben. Es muss bei der Ausbildung ein Pflegestipendium für 1400 Euro geben, dass es möglichst berufsbegleitend da hineinzukommen. Hat mich gekostet viel Kraftaufwand, um das hinzubekommen. Das ist aber der Teil 1 der Pflegereform. Ja? Also die Menschen im Job zu halten, durch Arbeitsbedingungen verbessern, durch Bezahlung verbessern, durch eine zusätzliche Urlaubswoche bei Menschen, die schwer demente Menschen pflegen und ähnliches mehr. Das ist der eine Teil. Mhm. Und der zweite Teil ist schlicht und ergreifend, diese Zuwanderung und Anwerbungsgeschichte auf die Reihe zu bekommen. Wenn Sie mich fragen, schaffen wir das bis 2030? Ich versuche jetzt, die Voraussetzungen zu schaffen. Mhm. Ich versuche jetzt bei den Finanzausgleichsverhandlungen, Stichwort Bundesländer, die Vergabe von Bundesgeldern, von Steuergeldern an die Länder auch an Bedingungen zu knüpfen. Das heißt, es muss die Pflegequalität passen, es müssen die Beschäftigungsschlüssel passen und es kann nicht einfach sein, dass der Bund Steuergelder in die Bundesländer gibt und die dann nicht zielgerichtet und zielorientiert eingesetzt werden. Mehr Geld im System wird es brauchen, das ist auch klar.
Aber die Bundesländer können ja jetzt auch nicht Menschen herzaubern, die einfach gar nicht da sind. Also wie soll ein Schlüssel passen? Es gibt Altenheime, da wären genug Plätze für die Menschen, die sie brauchen. Niemand betreut sie, in Spitälern genauso. Und viele Leute sind während der Pandemie davongelaufen, weil sie sagen, selbst Rocket Science wäre es eigentlich nicht. Ein bisschen mehr Geld, bessere Arbeitszeiten würden wahrscheinlich schon viel ausmachen, um den Beruf attraktiver zu machen. Mhm.
Ich sage Ihnen ein Beispiel, weil ich jetzt da ganz viele Pflegeheime auch besucht habe und mit Pflegerinnen und Pflegern gesprochen habe und die gefragt habe, wie ist es im Job und wie geht's euch und woran liegt's? Und die sagen mir, erste Botschaft an mich, bitte, Herr Minister, sprechen Sie in der Öffentlichkeit auch darüber, dass das ein toller Beruf ist. Mhm. Wir pflegen Menschen, da kommt unglaublich viel zurück. Es wird jetzt im Augenblick in der Öffentlichkeit das Gefühl vermittelt, an ganz vielen Stellen, das ist alles eine glatte Katastrophe, da darf man auf gar keinen Fall arbeiten, das ist ganz, ganz schrecklich. Und die sagen mir auch die Berufsverbände, bitte hört auf, diese Negativstimmung zu verbreiten. Also das ist ein toller Job. Und was wir brauchen, das ist nicht in erster Linie mehr Geld, das ist auch gut. Aber was die vor allem brauchen, ist die Sicherheit, wenn sie am Freitag aus dem Dienst gehen, nicht jedes Mal am Samstag angerufen zu werden, du musst jetzt einspringen, weil es ist wieder jemand ausgefallen. Und da bin ich schon bei Ihnen. Ich kann die Leute nicht herzaubern. Ich kann mich bemühen, jetzt die Rahmenbedingungen zu verbessern, mehr in Ausbildung zu investieren, mehr in Jobqualität zu investieren und letztlich auch die Bereitschaft zu schaffen, dass die Menschen diesen Beruf ergreifen. Und ja, wir sind in einer Konkurrenzsituation.
30.000 Menschen werden in Österreich zu Hause gepflegt. Hans-Peter Tosko-Ziel hat ja dieses Modell, dass die Angehörigen, die pflegen, angestellt werden. Was halten Sie denn davon oder sagen Sie, das ist nicht finanzierbar?
Das ist nicht finanzierbar. Das ist schlicht die Antwort darauf. Und ich versuche ja jetzt bei Menschen mit Behinderung die persönliche Assistenz zu verankern. Dort machen wir es in einem Angestelltenverhältnis. Aber letztlich wird es darum gehen, dort über, wie soll ich sagen, die Anzahl der Jahre, die jemand zu Hause bleiben kann und gesund ist, zu verbessern. Und jetzt muss ich das Projekt Community Nurses, leider ist dieser Titel englisch und man kann ihn nicht gescheit übersetzen, nochmal vor dem Vorhang holen, wo ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger hingehen, prophylaktisch in Haushalte, ja. Nachschau halten, Unterstützungsleistungen anbieten und damit die Zeitspannen, wo die Menschen zu Hause, was ja alle möchten, verbringen können, deutlich erhöhen. Und bei der Pflege zu Hause, letzter Satz, die Gesellschaft die Politik auch, hat sehr stark darauf gesetzt, dass Frauen diese Dienstleistung über Jahre und Jahrzehnte erbringen, und zwar kostenlos und selbstverständlich. Das ist an ein Ende gelangt. Es gibt auch die Generationen, die Lebensverhältnisse nicht mehr, dass Frauen einfach selbstverständlich, ungefragt und sozusagen selbst in einer Art Dienstleistung, die sie erbringen, das tun. Die sind nicht mehr da. Und das wird dazu führen, dass es ambulante Betreuungsformen braucht, die in der Pflege das Bindeglied zwischen, es geht sich zu Hause gerade noch aus und ich muss dann einen Heimplatz in Anspruch nehmen, abdecken.
Ich finde diese Studien, was heißt, na, alle wollen immer so gern ewig zu Hause bleiben, ja ein bisschen, wie soll ich sagen, fast zynisch. Das ist so, wie wenn ich jemanden frage, würdest du gern Steuern zahlen wollen? Also niemand gibt seine Angehörigen gern ins Heim oder legt es ihnen nahe. Es ist aber einfach oft so, dass es ja auch nicht geht. Also alles das, was man immer sagt mit mehr Begleitung, mit mehr Hilfe von außen, bedeutet am Ende des Tages aber trotzdem, dass die Angehörigen mehr drankommen oder etwa nicht.
Ja, natürlich. Das teile ich schon. Also bei allen Unterstützungsleistungen und Entlastungswochen und alles dieses, was man da anbieten kann. Es ist eine extrem belastende, herausfordernde Situation. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil wir zu Hause meine betagte, alleinstehende Tante gepflegt haben bis zu ihrem Tod, wirklich zu Hause. Das ist belastend und schwierig, ja. Und das bleibt es auch.
Oder eine andere Frage. Geht's nicht oft auch nicht nur darum, dass jemand kommt und pflegen hilft, zum Beispiel am Land jemand, der einkaufen fährt. Also ich finde, es ist ja auch oft die Infrastruktur einfach nicht mehr da, dass jemand zu Hause bleiben kann. Mhm. Und das ist nicht immer nur das, was den Körper betrifft, sondern vieles andere auch. Möchte man da Strukturen schaffen? Ja. Gibt es da in irgendeiner Art und Weise Ideen?
Mhm. Also sozusagen gerade am Land, ja, Wohnsituationen, wo dann jemand, der eher schon pflegebedürftig ist, in einem Einfamilienhaus wohnt, das in keiner Weise behindertengerecht ausgebaut ist, wo es eine Badewanne gibt, wo man nicht reinkommt, alle diese Dinge, wo es dann nicht mehr geht, aber der Wunsch besteht, im Nahraum zu bleiben, da Wohneinheiten zu schaffen, wo die Pflege stattfindet. Möglicherweise zuerst ambulant und für Teile, dann kannst du zu Hause noch schlafen. Diese Modelle werden ja entwickelt. Und da sozusagen nicht das Entweder-Oder nur zu leben. Ich bin zu Hause, bis ich sozusagen nicht mehr aus dem Bett komme. Ja? Oder ich bin im Heim. All diese Zwischenstufen auszugestalten, das ist der Punkt, um den es geht. Und daran wird ja, finde ich, auch modellhaft in sehr vielen Bundesländern sehr gut gearbeitet.
Eine Frage. Was steht denn da, Entschuldigung, zu befürchten, wenn Sie diese schieren Zahlen von bis zu 70.000 nicht erreichen? Und wir reden jetzt mal nicht von den nächsten 7 Jahren, sondern was ist Ihr Ziel? Was muss 2024 oder 2025 am Pflegesektor betreffend Personal geschafft sein?
Es muss die langfristige Finanzierung für die nächsten 5 Jahre über den Finanzausgleich gesichert sein. Mhm. Das heißt, der Pflegefonds, der jetzt 400 Millionen Euro beträgt, muss aufgestockt werden. Die wesentlichen Leistungen, die über die Pflege angeboten werden, dort hineinkommen und gemeinsam mit den Bundesländern das, was wir jetzt haben als Pilotversuch, die Besserdotierung der Gehälter der Pflegenden, dauerhaft abgesichert werden. Ja, und es ist nun mal so, dass die Grundvoraussetzungen, ich sage das immer, 2G-Strategie, Geld und Gesetz, passen müssen, damit wir da dann klarkommen. Geld heißt dort hinein in die Dotierung des Pflegefonds, um bei den gesetzlichen Maßnahmen sicherzustellen, dass die Vergabe von Geldern an die Bundesländer auch an Qualitätskriterien geknüpft sind und auch sanktioniert werden können. Haben wir jetzt nicht.
Ist die Sozialversicherungsreform in dieser Sicht gut aufgestellt worden? Weil es gibt ja auch unter den Versicherungsträgern große Unterschiede. Also wenn man in ein Haus der AVA geht, fällt auf, die haben viel Personal, die sind gut gelaunt und man hört von niemandem, mit dem man dort redet, irgendein Problem. Und die Menschen, die dort behandelt werden, sind meistens sehr zufrieden. Wenn man in öffentliche Spitäler geht, die sozusagen viel mittragen, weil sie sich auch nicht aussuchen können, wen sie behandeln, also die müssen ja am Ende des Tages alles nehmen, was kommt und nicht Nein sagen, schaut das schon deutlich anders aus, auch mit der Attraktivität des Arbeitgebers. Also hat man da vielleicht ein bisschen falsch verteilt oder wie sehen Sie das?
Das wäre jetzt ein Thema für die nächsten 2 Stunden, aber um es vielleicht kurz auf den Punkt zu bringen, In der Gesundheitsversorgung haben wir ein Problem, dass wir im ambulanten Bereich eine wirkliche Mangelsituation haben. Wir haben zu wenig Kassenärztinnen und Kassenärzte. Und wenn es niedergelassene Ärztinnen und Ärzte gibt, dann gehen die eher in eine Wahlarztpraxis, weil es attraktiver ist, dort zu arbeiten. Und was ist der Effekt? Die Leute bekommen keinen Termin beim Arzt, müssen ewig warten und gehen dann notabene in die Ambulanz, wo sie nicht hingehören. In ganz vielen Fällen nicht hingehören, weil die Leistung, die gebraucht wird, auch im niedergelassenen Sektor erbracht werden könnte. Und das war der Grund, warum ich bei diesem Primärversorgungsgesetz so darauf gedrängt habe, das geht jetzt einfach in die Begutachtung und kann nicht scheitern am Widerstand der Ärztekammer. Was ist eine Primärversorgungseinrichtung? Eine Einrichtung, wo 2, 3, 4 Ärztinnen plus Pflege plus Sozialarbeit plus irgendwas anbieten. Ich bin da von Montag bis Freitag von 7:30 in der Früh bis 7:30 am Abend oder länger. Es ist die Urlaubsvertretung geregelt, ich bekomme rasch einen Termin, es findet der Austausch innerhalb dieses Zentrums rund um meine Person statt und ich bin dort bestens aufgehoben. Das ist die Zukunft der Versorgung, ja, um die Spitäler zu entlasten und in diesen Systemen im Spital jene Menschen zu haben, die es dort wirklich brauchen.
Wir müssen jetzt mal ganz kurz in die Werbung gehen und kommen gleich wieder zurück, um über die Gesundheit und das System in Österreich zu sprechen. Bis gleich.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Willkommen zurück aus der Werbepause. Wir waren gerade beim großen Themenkomplex der Pflege, wie es finanzierbar ist, wie es besser strukturierbar ist und aufstellbar ist. Sie haben uns vorher ein Stichwort gegeben, Herr Minister, und zwar die vielen Menschen, die wir brauchen werden, nicht nur im Bereich der Pflege. Da steht Österreich vor folgendem Problem. Wir haben ja selbiges auch in der Ärzteschaft beispielsweise. Also die Franzosen fliegen, glaube ich, ihre Ärzte in größere Städte, weil die in Krankenhäusern nicht ausreichend Personal haben. Wie ist es denn darum bestellt, um Österreichs Willkommenskultur, und zwar nicht im merkelschen Sinn, was die Migration betrifft, sondern die Arbeitskräfte, die wir wollen? Sie haben vorher geschildert, da gibt es Länder, die ein besseres Image haben. Wie schaffen wir es? Mit dem Herrn Kahner, Nehammer ist auch an Ihrer Seite, einerseits Grenzen, also den geregelten Zuzug oder die geregelte Migration tatsächlich so zu wuppen, dass Menschen zu uns kommen wollen.
Gewisse Ratlosigkeit macht sich da breit bei mir, weil die Debattenkultur über dieses Thema dermaßen vergiftet ist.
Wir haben ja keine, oder?
Nein, wir haben keine. Es ist in einer schwarz-weiß Welt verankert, wo in der Sekunde der Reflex kommt, Zuwanderung in jedweder denkbaren Form wollen wir nicht haben, ist gefährlich. Ja? Und das ist ein kulturelles Problem, das wir als Österreicher mittlerweile haben. Ich habe Unternehmer erlebt, die haben Jobbörsen ausgerichtet im Ausland und schildern dann Situationen, dass an allen anderen Ständen, bei allen anderen Ländern die Menschen anstehen, nicht beim österreichischen Stand. Weil wir inzwischen den Ruf haben, da musst du gar nicht hin, das ist schwierig, weil da will man dich eigentlich gar nicht haben, selbst wenn man dich braucht. Und dieses Bild, das wir da aufgebaut haben über die letzten 15, 20 Jahre. Das ist eine Katastrophe. Und wenn da nicht wieder von der Politik und auch klar gesagt wird und sich Leute trauen, das zu sagen, und ich mache das, wir werden diese qualifizierte Zuwanderung, dieses Anwerben von Menschen aus dem Ausland brauchen, weil es gar nicht anders geht. Das ist kein österreichisches Phänomen, dafür befinden wir uns in Konkurrenz zu anderen europäischen Mitgliedstaaten, und wenn wir da nicht an die letzte Stelle zurückfallen wollen, es kommt dann überhaupt gar niemand mehr, dann können wir uns auf die Hinterfüße stellen und diese unzählige, idiotische Debatte, es kommt überhaupt niemand rein und das ist alles böse, beenden, dann wird sich das nicht ausgehen. Und da rede ich jetzt nicht davon, explizit, das ist die Unterscheidung, die Grenzen einfach aufzumachen, zu sagen, es können eh alle kommen. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Ja?
Andererseits ist es momentan schon so, also es gibt große Häuser, die international arbeiten, die brauchen alle Anwälte, weil die Behörden, die Zuwanderungsbehörden in einer Art und Weise mit ihrem hochqualifizierten Personal umgehen. Ja. Also das ist halt, würde ich mir ehrlicherweise als gut qualifizierter Mensch, wenn ich wohin komme und die gehen so mit mir um, sage ich, okay, auf Wiederschauen, danke, das war's. Also muss man nicht auch auf dieser Ebene jetzt wirklich langsam einmal schauen, dass da ein ordentlicher, respektvoller Umgang und auch ein Servicecharakter Einzug hält.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist zu 100% eine richtige Diagnose und genau das muss passieren.
Und wir wollen es bei der ÖVP da ein anderes Wording schaffen?
Also meine...
Das ja auch, weil der Herr Kahner muss sich jetzt vorher gefreut haben, oder? Dass die Stände leer sind. Also insofern, als dass das Image, das transportiert wurde, wir müssen darauf achten, oder wir achten insbesondere, dass es keinen ungeregelten Zuzug gibt. Aber das führt dann dazu, dass es gar keinen Zuzug mehr gibt, wenn
Schauen
wir sie richtig
es
verstehen.
Es ist ein ähnliches Phänomen wie bei der Kinderbetreuung. Ich bin ja schon relativ lange im Geschäft und habe diese Kinderbetreuungsdebatten auch in meinem eigenen Bundesland lange geführt, wo nichts weitergegangen ist. Ab welchem Zeitpunkt ist was geschehen? Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Wirtschaft Druck gemacht hat und gesagt hat, so meine Lieben, entweder ihr schafft jetzt die Kinderbetreuungsplätze, sonst bekommen wir kein Personal mehr und die Leute sind nicht fähig, ihrer Arbeit nachzugehen. Es wird in der Frage der Zuwanderung exakt dasselbe passieren. Genau dasselbe.
Ich glaube, es ist auch schon so, also wenn der Herr Kahner sich ab und zu mit dem Herrn Stelzer aus Oberösterreich unterhält, der hat, glaube ich, eine recht deutliche Meinung, was die Zuwanderung betrifft, weil große Industriestandorte.
Aber wünschen Sie sich da eine lautere IV, eine lautere Wirtschaftskammer?
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Weil da muss man die Dinge benennen und nicht aus Scheu, man könnte irgendjemanden politisch verprellen oder vielleicht die eigenen Leute politisch verprellen, die Dinge beim Namen nennen. Ja? Und das ist ja der Zugang, den ich habe, streiten. Lasst uns die Dinge auch wieder offen ausdiskutieren und lasst uns die unterschiedlichen Zugänge am Tisch legen und nicht sozusagen gar nicht anstreifen an dem Thema, weil es sein könnte, dass vielleicht der Herr Kickl in der nächsten Sekunde eine Schlagzeile generiert. Das ist komplett idiotisch. Sorry, wenn ich diese Wortwahl wähle. Ja, es muss wieder gelingen, darüber in einen, der vernunftbegabten Kräfte, in einen Austausch zu treten, wo wir darüber reden. Es ist 11:55 in dieser Frage. Wir befinden uns in einer Konkurrenzsituation gegenüber anderen europäischen Staaten. Europa befindet sich in einer Konkurrenzsituation zu anderen Kontinenten. Ja, und entweder es gelingt da jetzt eine Perspektive nach vorne aufzumachen oder wir werden verlieren. Wir werden an Wohlstand verlieren, an Sicherheit verlieren und als Wirtschaftsstandort unattraktiv.
Ich hätte da noch eine Frage, weil Sie ja als Vorarlberger so nah an der Schweiz sind und zuerst betont haben, dass Sie immer auch mit Ihren Kollegen im Ausland im Austausch sind. Was sagen Sie Ihrem Schweizer Kollegen, dass die Schweiz relativ unverhohlen hier die Ärzte abwirbt, die Niedergelassenen, und sie mit tollen Angeboten über die Grenze lockt?
Das wollen Sie jetzt nicht wissen.
Oh ja. Dezidiert nein, wollen wir das jetzt wissen.
Das wissen. Es ist ein ernsthaftes Problem, weil wir in Österreich über die Jahre hinweg immer eine gleichbleibende Zahl von Medizinerinnen und Medizinern ausbilden und zwei große Abwanderungsländer haben, wo die Leute dann hingehen, wenn sie fertig sind. Das ist Deutschland und das ist die Schweiz. Ja. Und es ist so, dass die Schweiz auch relativ dezidiert das so sagt, warum sollen wir mehr ausbilden? Wir zahlen die einfach besser und holen die dann zum Beispiel von Österreich. Das sind Diskussionen, die wir führen. Aber die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union und hat damit eine gewisse Sonderstellung und Sondersituation. Aber es schon stimmt, es ist nicht gerade zielführend, dieses Lizitieren zwischen Mitgliedstaaten oder Staaten zu machen. Genauso wenig wie sinnvoll ist, dass Bundesländer sich gegenseitig die Pflegekräfte abwerben. Mit keine Ahnung, sich rauflizitieren mit irgendwelchen Bonifikationen. Das sollte jedenfalls nicht passieren. Passiert halt, es wird darüber gesprochen, ja.
Ist es auch eine Frage der Ausbildung? Vielleicht bin ich jetzt nicht am allerletzten Stand, aber lange war es so, dass du als Mediziner, wenn du eine Facharztausbildung hast, zuerst war lange diese Turnusgeschichte, okay, das ist jetzt ein bisschen weg, aber es ist in Deutschland schon viel leichter, eine Facharztstelle zu bekommen und das kann man dann auch in kürzerer Zeit absolvieren, soweit ich weiß. Also muss man auch danach schrauben, damit das attraktiver ist?
Ich würde es fast so formulieren, es muss die Systeme müssen durchlässiger werden. Es muss auch möglichst, aber das lehne ich mir vielleicht ein bisschen weit hinaus. Es muss
auch möglich
sein, ja. Ich thematisiere das relativ unerschrocken. Möglich sein, eine Kassenarztstelle zu verbinden mit einer Anstellung in einem Spital. Ja, und es müssen diese getrennten Welten, diese Sitzen in den Finanzierungsschützengräben. Entweder ich bin ambulant und dann Kasse oder Wahlarzt oder ich bin im Spital, damit Land finanziert. Das muss durchlässiger werden. Da müssen Modelle möglich werden, auch beides zu verbinden, ja, weil die Welt nicht mehr so eingeteilt werden kann in diese kleinen Kästchen, wo dann jeder drin sitzt und drauf sitzt.
Jetzt haben Sie gerade viele Problemfelder skizziert. Einerseits die Abwanderung der Ärzte, andererseits eben wie diese Verrechnungsmodalitäten ausschauen zwischen Land und Bund und Kassen etc. Jetzt wollen Sie die Primärversorgungszentren verdreifachen, also von 39 auf 121, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wie soll das dann gehen? Also einerseits fehlen die Ärzte, andererseits ist es, weil Sie haben ja gesagt, das ist das Bergdoktor- oder Landdoktor-Projekt. Die Leute wollen ja nicht mehr am Land so viel leben. Es gibt ja einen großen Zuzug in die Städte. Also wie soll das eigentlich funktionieren, diese Verdreifachung, wo ja jetzt quasi schon die Zielvorgaben nie erreicht wurden?
Also so wie es jetzt aufgestellt ist, ist es unattraktiv und extrem schwierig, ein Primärversorgungszentrum zu gründen oder zu bilden, weil es dann immer noch ein Vetorecht der Ärztekammer gibt. Das tut sich dann niemand an und die sich's angetan haben, haben Hürdenläufe hinter sich. Vereinfachung. Ich habe mir 4, 5, 6 von diesen Primärversorgungseinrichtungen angeschaut und der Wunsch, in einer Gemeinschaft zu arbeiten, der ist da. Gescheitert ist es an den Hürden. Ja, warum ist das so kompliziert? Wir haben 100 Millionen Euro Förderungsmittel von der Europäischen Union dafür zur Verfügung. Wir haben jetzt schon gemerkt, allein aufgrund der Ankündigung, wir arbeiten daran, dass das nachgefragt wird. Ja. Und Ich bin überzeugt davon, dass das wird sich auch durchsetzen, weil Beispiel Land, ja, die klassische Welt eines Landarztes, einer Landärztin, die 100 Patientinnen pro Tag abarbeitet, die gibt es nicht mehr. Ja. Und auch da wird es nur gelingen, wenn in einem Primärversorgungszentrum angeboten wird, nicht nur die ärztliche Leistung, sondern ich habe dann auch dort eine Ansprechperson, die möglicherweise bei der Vermittlung von Psychotherapie hilft oder sozialarbeiterische Leistungen erbringt, wenn es darum geht, Notsituationen abzufangen und ähnliche mehr. Ja, das wird sich durchsetzen. Und ich sage Ihnen, warum ich das glaube. Weil das Arbeiten im Team, die Rücksprache, das Verdichten auch von Meinungsbildung die Qualität hebt. Ja, es ist dann eine bessere, qualitativ bessere, im Nahraum angebundene Gesundheitseinrichtung, die ich ohne Hürden besuchen kann und in meiner Vorstellung auch so, dass ich mir nicht einen Telefonhörer praktisch antackern muss am Kopf und eine Stunde in der Warteschleife mich befinde, damit überhaupt irgendjemand das Telefon abnimmt.
Provokante Frage, vertritt in dieser Hinsicht die Ärztekammer eigentlich noch genug die Interessen der Ärzte oder vor allem ihrer eigenen im Sinn von wir bunkern ein bisschen Macht und wir wollen überall mitreden?
Das müssten Sie die Ärztekammer fragen.
Ich frage Sie aber nach Ihrer Meinung.
Naja, meine Meinung ist, dass, also erstens einmal bin ich Vertreterin, Vertreter der Patientinnen und Patienten. Mir geht es einfach darum, dass jede und jeder in Österreich die Möglichkeit hat, ein gutes, qualitatives Angebot im Nahraum zu haben. Die Schilderungen, die ich bekomme, die Rückmeldung, die ich bekomme, auch aus der Ärzteschaft, meistens auch von Frauen, ist die, wir wollen gar nicht mehr so arbeiten. Und die Ärztekammer vertritt uns in dieser Frage nicht. Ja? Mhm. Und das müssen sich Interessensvertretungen dann, glaube ich, schon überlegen, ob sie, und da teile ich dann die Einschätzung noch am Punkt sind, oder ob es nur darum geht, Einflussmöglichkeiten zu bewahren und sich Macht zu halten und Mitsprache zu halten.
Geht es vor allem darum, dass diese Primärversorgungszentren sich selbst ausgehandelt hätten, ja, wie viel Geld da kommt und nicht die Ärztekammer zwischengeschalten ist als Verhandler,
ja,
oder?
Ja, ja, und die Ärztekammer hat in bestimmten Bereichen einfach ein Vetorecht und ein Mitspracherecht, das in meinen Augen einer Kammer nicht zusteht. Ja, das kann man so nicht einfach länger hinnehmen.
Etwas, das wir jetzt bei den beiden großen Themenkomplexen, sowohl Medizin als auch Pflege, außer Acht gelassen haben, ist die Digitalisierung.
Ja.
Da gibt es ja ganz große Vorstöße und teils Dystopien für viele. Quasi, man würde von Robotern gepflegt werden. Gleichzeitig hat das unglaubliche Vorteile natürlich auch, weil die Digitalisierung so voranschreitet, dass, apropos Ärzteschaft, ganz viele Untersuchungen quasi menschenlos vollzogen werden können. Mhm. Sie haben ja auch gerade eine Reise unternommen, Ida Metzger weiß es. Sind wir da rückschrittlich oder wo ist der Status quo, vor allem auch was die Vorbehalte der Patientinnen und Patienten betrifft, was schon alles möglich ist an Untersuchungen?
Trust is a must.
Ja.
Das kennen wir beide, weil in Finnland, wie die an die Dinge herangehen, das ist sehr vertrauenbasiert und auf Vertrauen darauf, dass die Daten ordentlich gesichert werden, Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet sind. Und in Finnland steigt kein Mensch aus dem dortigen Elga-System aus oder fast niemand, weil die sagen, das ist einfach selbstverständlich. Was kann Digitalisierung, was kann sie nicht? Was sie nicht kann, ist Menschen behandeln. Und ich glaube auch nicht daran, dass Ärztinnen und Ärzte ersetzt werden irgendwann durch eine Kamera. Was Digitalisierung kann und was künstliche Intelligenz kann, ist die Qualität heben, zum Beispiel bei Diagnosen. Die Diagnosequalität im Abgleich mit 100.000 europäischen Gesundheitsdaten oder Bildern, die ich habe und die über KI wahrgenommen wird, da liegt die Treffsicherheit bei über 90%. Das ist deutlich mehr als der beste und die beste und erfahrenste Medizinerin leisten kann. Das heißt, sie unterstützt und hebt die Qualität. Und was die Daten angeht, also erstens, Digitalisierung muss den Zugang erleichtern. Es muss den Zugang vereinfachen und es muss ihn für Patientinnen und Patienten besser machen. Und es muss einfach Standard werden, dass ich als Patientin, als Patient alle meine Gesundheitsdaten verfügbar habe, nicht auf meinem Handy, aber dass ich einsteigen kann an einen Ort, wo alle meine Befunde, meine Medikationen, meine Spitalsaufenthalte, was immer auch gespeichert ist und dass ich nicht mit Röntgenbildern durch die Gegend laufe oder mit ausgedruckten Faxen durch die Gegend laufe, die irgendwelche meiner Befunde haben.
Hätte das nicht eigentlich die E-Card schaffen sollen?
Und nein, glaube ich nicht, weil die E-Card ja nur ein Einlog-System ist und wir zwei Dinge hinbekommen müssen. Also wir werden es bei der Elga natürlich konzentrieren, die Datenspeicherung, aber den Einstieg in digitale Leistungen, das muss ja sozusagen, das ist die Gesundheit eine Welt und da gibt es eine ganze Reihe von anderen Welten in der Republik in meinem Leben, die ich da auch abbilden muss über eine ID Austria oder wie immer das dann heißt.
Aber nochmal, wo stehen wir da jetzt im internationalen Vergleich oder im europäischen Idermetzger? Ja. Eher ist das Luft nach oben, wie das neue Lieblingswort in der Politik?
Wir waren gut bei der Einführung der Elga. Die Schweiz hat es nicht, Deutschland hat es auch nicht. Die beneiden uns um Elga, aber die Weiterentwicklung, das ist dann stecken geblieben. Ja. Und das jetzt weiterzuentwickeln und die Entwicklung, die sich da abgibt, deshalb waren wir ja in Finnland und ich war in Israel, und da die Dinge weiter zu betreiben, das ist ja unser Job. Und Tuski-Austausch jetzt, Follow-up von Finnland. Wir wollen es jetzt in den nächsten 5-6 Wochen hinbekommen, da einen Entwurf am Tisch zu legen, okay, wie gestalten wir das?
Jetzt, wenn man sich das anschaut, Sie nennen es ja teilweise selber Meilensteine, sei es beim Primärversorgungszentrum, jetzt die Digitalisierung, die Pflege. Was kann man davon in 18 Monaten eigentlich noch schaffen? Weil wir wissen alle, nächstes Jahr wahrscheinlich im Mai, Juni geht der Wahlkampf los und dann ist eigentlich eh alles schon auf Stillstand. Also eigentlich haben Sie noch ein gutes Jahr, könnte man sagen.
Deshalb mein Seufzen. Mir rinnt die Zeit aus. Das ist schon der Befund, den ich habe, weil ich sozusagen ja auch weiß, jetzt haben wir das Jahr 2023 noch, dann ist irgendwann 24, dann ist Wahlkampf, dann geht eh nichts mehr. Wir haben im Prinzip dieses eine Jahr noch. Und das ist der Punkt, warum ich so, wenn Sie so wollen, mit so hohem Tempo und so hohem Einsatz unterwegs bin. Ja, und da gehe ich auch an meine physischen und psychischen Grenzen, weil ich weiß, das ist nicht mehr lange. Ja, und meine Motivation und mein Antrieb ist einfach, ich will noch Dinge zustande bringen, von denen ich überzeugt bin. Das nutzt mir überhaupt nichts mehr. Und das ist mir komplett egal, aber es ist notwendig für die Republik. Und wenn wir jetzt diese Reformen nicht zustande bekommen, entlang des Finanzausgleichs, Gnade Gott, dem Nächsten oder der Nächsten, die werden in 5 Jahren hineinschneiden müssen, dass es wirklich wehtut. Mhm. Und das will ich nicht. Ja? Oder als Sozialminister die Voraussetzungen zu schaffen, dass nicht ein Drittel einfach abdriftet und sich von Demokratie abwendet und dann sagt, ich will mit dem überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ja? Das ist mein Antrieb. Und da ist meine Zeit knapp, aber ich nütze jede Minute.
Apropos, letzte Minute, kurze Frage noch, Herr Minister. Sie sind, darf ich sagen, Sie werden 64?
Ja, das dürfen Sie sagen, das ist so.
Wir haben nämlich auch eine große Debatte rund um Pensionen und Arbeiten im Alter. Egal, ob wir heuer, möglicherweise im Herbst, gibt es ja auch kolportierte, recherchierte Meinungen, die meinen, wir würden heuer noch wählen oder nächstes Jahr. Bleiben Sie der Politik erhalten?
Nein.
Das heißt, Sie gehen dann...
Wenn diese Legislaturperiode zu Ende ist, dann ist mein Job in der Politik auch getan.
Aber heißt das möglicherweise, dass Sie einen anderen Job machen werden?
Ja, das sicher. Also ich höre nicht auf zu arbeiten, wenn das die Frage ist.
Das war die
Frage. Dafür bin ich zu jung.
Aber mit Politik ist aus.
Ja.
Warum?
Weil es dann an ein Ende gelangt ist und ich habe zugesagt, für diese Periode meinen Job zu machen. Das tue ich von Herzen gerne. Und dann war es das für mich.
Selbst wenn die Beliebtheitswerte weiter steigen...
Das ist so vergänglich wie der Schnee in der Frühjahrssonne.
Ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Herr Minister, fürs Dasein. Danke, Ida Metzger. Danke, Anna Thalhammer. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.